Jesus, lass endlich aufhören regnen. So, das Gebet tönt von einem Kind in einer Gebetszeit, die ich mit dem Kind haben durfte. Und er hat dann noch angefügt, und lass endlich den Sommer vom Himmel. Denkt, yes, come on. Ich mache mich eins mit dem Gebet. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, bete ich eigentlich richtig? Ich habe eine Bibelschule gemacht, das ISTL, und dort kommen Leute aus ganz verschiedenen gemeindlichen Hintergründen zusammen. Junge Leute, und wir hatten ganz einen Haufen Gebetsmorgen gehabt. Wir haben sehr viel miteinander gebetet. Und da hat es verschiedene Better dabei gehabt. Zum Beispiel hat es da sehr charismatische Better darunter gehabt. Und dann hat es so Better gehabt, vielleicht wie ich, die sind eher so ein bisschen ruhig gewesen, haben die Hände gefalten, haben den Kopf ein bisschen geneigt. Und manchmal, an so einem Gebetsmorgen, habe ich auch schon gedacht, Mann, wenn ich so leidenschaftlich könnte beten, dann würde ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr mit Jesus erleben. Oder wenn ich so viele Bibelverse in ein Gebet einpacken könnte, dann wäre ich Jesus, glaube ich, auch ein bisschen ähnlicher. Wir kennen es alle, so unterschiedliche Gebetstypen. Mir sind gerade so drei spontan eingefallen. Wenn du in einer Gruppe bettest, in Kleingruppen, was auch immer, dann gibt es so drei Gebetstypen, die du eigentlich überall antriffst. Das ist zum einen der Vielbetter. Das ist der, wenn er mal Luft holt. Dann kommt er nicht mehr zu einem Punkt. Das ist der, der die drei besten Predigten, die er in seinem Leben gehört hat, in ein Gebet gepackt. Das ist der Vielbetter. Dann gibt es den vielleicht eher stumme Better. Das ist der, der Mühe hat, sich irgendwie auszudrücken, der Mühe hat, sich in Worte zu fassen. Das ist auch irgendwie schade. Und dann gibt es noch so den Ermutigungsbetter. Das ist der, der während dem Gebet findet, yes, come on, Amen. Ja, Jesus. Oder das in allen möglichen Längen und Tonlagen. Ich höre, ihr kennt die drei Väter in euren Gebetsgruppen. Vielleicht habt ihr jetzt auch gerade schon jemanden vor Augen, wenn ich die Gebetstypen da so vorlese. Genau. Bete ich eigentlich richtig? Das ist eine Frage, die sich die Jünger auch gestellt haben. Und zwar sind sie eines Tages zu Jesus gekommen und haben gefunden, Herr, lehr uns beten. Und es war nicht so, dass die Jünger nicht hätten beten können. Die haben in ihrer Erziehung Gebet sehr wohl gelernt. Die haben gelernt, Psalmen zu beten. Die haben gelernt, Gebet auswendig zu beten. Gebet war ein grosser Teil von ihrem Leben. Oder von ihrem geistlichen Leben, so muss man sagen. Die haben gelernt, beten und gleich haben sie gemerkt, wenn Jesus betet, dann ist da irgendetwas anders. Dann gibt es einen Unterschied zu dem, wie wir beten. Weil Jesus braucht irgendwie weniger Wort und trotzdem ist es so viel intensiver. Das Gebet oder die Gebete von Jesus sind so hingebungsvoll. Und sie haben wie innerlich den Wunsch gehabt, Herr, lehr uns beten. Irgendwie können wir zwar beten und gleich können wir es nicht. Und Jesus, er macht das. Er geht ein auf das und er lehrt seine Jünger beten und macht das so ziemlich Jesus-like. Weil er fängt an, wie wir es eben nicht sollen machen. Das hilft uns Christen manchmal. So, wenn wir so in unserem Trott drin sind oder auch, wie wir es gelernt haben und mal kommt jemand und sagt, so machen das vielleicht gescheiter mal nicht. Und erst nachher sagen, wie wir es denn überhaupt sollen machen, sondern auch sagen, was wir denn vielleicht nicht sollen machen. Und Jesus, er macht das. Und spannend ist, warte noch schnell mit dem Vers, er macht das nicht nur beim Gebet. Jesus wiederholt sich bei drei Themen genau in der gleichen Struktur. Ihr könnt das mal nachlesen in Matthäus 6. Beim Gehen, also wenn es darum geht, um Spenden, Geld geben, um das Materielle gehen, wenn es ums Fasten geht und wenn es ums Gebet geht. Drei Themen, wo wir Christen anscheinend irgendwie sehr herausgefordert sind. Und Jesus bei allen drei Themen genau den gleichen Aufbau, wie er zu seinen Jüngern redet und sagt, wie sie es nicht sollen machen und wie sie es eben sollen machen. Und heute Morgen schauen wir mal wegen dem Gebet an, weil wir uns mit der Frage auseinandersetzen, warum beten, wenn Gott doch schon alles weiß. Und dann sagt Jesus in Matthäus 6 Folgendes: Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Es gibt einen Punkt, wo Jesus extrem intolerant war. Das ist mit Leuten, die sich auf ein Podest erheben, die sich besser anstellen wie andere, die andere klein machen, klein behalten und sich erheben. Mit diesen Menschen ist Jesus extrem intolerant. Und er gibt ihnen einen Namen. Er sagt, das sind Heuchler. Wieso? Bei diesen Menschen sieht das Innere, das Herz nicht gleich aus, wie das, was sie gegen aussen geben. Wie das, was sie gegen aussen zeigen. Sie stellen sich da, sie zeigen sich von der besten Seite. Aber ihr Herz sieht nicht gleich aus. So Menschen, das sind Heuchler. Und Menschen, die ein aufrichtiges Herz haben, können sich nicht besser anstellen, auf ein Podest erheben. Menschen mit einem aufrichtigen Herz können das nicht. Für die Heuchler ist der Lohn auch schon klar. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Was wollen die Leute, die wollen gesehen werden an der Strassenecke, in der Synagoge? Anerkennung von den Leuten. Die wollen gesehen werden. Die wollen bewundert, angestaunet werden. Und Jesus sagt, die Leute, die bekommen ihren Lohn. Es gibt Leute, die finden, wow. Die kommen Anerkennung über. Und somit haben sie ihren Lohn auch schon. Und er fährt weiter, wenn du beten willst, bettest du? Wie bettest du? Warum bettest du? Die Jünger, sie haben Gebet gelernt. Aber 400 Jahre lang haben sie nichts gehört von Gott. Das war einfach still. Keine Gebetserhörung. Nichts. Der Gott war einfach still. Und sie haben daran geglaubt, dass der Gott sie hört. Und sie haben geglaubt, dass der Gott ein Gott ist, der auch handelt. Aber ihr Land war besetzt. Nichts von Befreiung. Also war ihr Fazit, in dem Fall beten wir vielleicht falsch. Oder das war vor allem auch das Fazit der religiösen Führer. Von denen, die so auf der Bühne gestanden sind, wie ich jetzt vielleicht heute am Morgen und gefunden haben, wenn das Volk nur genug heilig wäre und genug richtig würde beten, dann würde Gott unsere Gebete auch erhören. Hast du schon mal erlebt, dass dein Gebet nicht erhört worden ist? Für etwas bettet hast und das ist nicht eingetroffen? Was war dein Fazit gewesen? Warum es nicht passiert? Hört dich Gott nicht? Oder hast du einfach nicht nach dem Willen von Gott gebetet? Oder sind deine Gedanken sogar so weit gegangen, dass du irgendwann gefunden hast, Gebet nützt gar nichts? Das war die Realität der Jünger. Ihr Gebet ist nicht erhört worden. Warum betest du? Was ist deine Motivation, wenn du betest? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Warum betest du eigentlich? Gib dir ganz einen kurzen Moment, um das zu überlegen. Haben wir die Frage auch gestellt? Und eine von meinen Antworten sind ein paar so gekommen, war, vielleicht weil es dazugehört als Christ. Weil man das ja macht. Und die nächste Frage, die ich dir stelle, wo bettest du? Überleg mal, wo bettest du? Es geben wahrscheinlich fast so viele Antworten, wie wir jetzt da Leute im Raum sind. Und so das, was das Ganze zusammenfasst, ist überall. Es kann sein, dass uns Jesus heute Morgen ein bisschen korrigieren möchte, indem er zu seinen Jüngern redet. Und wenn Jesus uns heute Morgen ein bisschen korrigieren möchte, dann dürfen wir das mit Freude annehmen und dann dürfen wir uns darüber freuen und glücklich sein. Weil Jesus sagt Folgendes: Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer. Also, hä? Also kann ich jetzt nicht überall beten? Oder meint Jesus ganz anders? Darf man da Jesus nicht so wörtlich nehmen? Nehmen wir noch den nächsten Vers dazu. Geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Wenn Jesus von einem Zimmer redet, dann redet er nicht von einem Zimmer, wie das vielleicht du hast oder deine Kinder haben oder ich habe, wo vielleicht ein Fernseher drin steht, ein Tablet ist, ein Handy. Sondern redet er von einem ganz einfachen Raum, ohne Ablenkung. Und ich glaube, Jesus redet da von einem Schatz, den wir wieder neu entdecken dürfen. Und zwar, wenn wir beten, dass wir einen ablenkungsfreien Ort uns suchen. Wenn Jesus von einem Zimmer redet, redet er von einem Ort, wo wir ungestört sind. Ein ablenkungsfreien Ort. Das war früher einfach so ein einfaches Zimmer und das war gerade der Wohnraum und das ganze Haus zugleich. Aber er redet von einem ablenkungsfreien Ort und sagt, schliess Türen. Gell, es gibt Sachen, die kann ich mit der Miriam beim Abwäschen besprechen, gar kein Thema. Da können wir darüber reden, wenn wir abwäschen, wenn wir Auto fahren, beim Fernsehen schauen, wenn der Nilas nebendran schreit, können wir gut darüber reden. Aber es gibt Momente, da möchte ich ihre unteilte Aufmerksamkeit. Da stellen wir alles rundum ab, hocken aufs Sofa und schauen uns in die Augen. Und das geht nicht überall. Ich glaube, wir dürfen wieder neu entdecken, den Schatz von einem Ort, wo wir nicht abgelenkt sind, zu einer Zeit, wo wir nicht gestört werden. Und dann fährt Jesus weiter und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Der Vater ist gegenwärtig und mit Vater ist da ein Beziehungsbegriff gemeint. Der, der dich geschaffen hat. Der, der dich kennt. Der, der dich sieht. Mit all deinen Stärken, mit deinem ganzen Potenzial, mit all dem, was du in dir trägst. Aber auch mit all deinen Begrenzungen. Der ist da. Gerade im Verborgenen, in dieser Einsamkeit, in dieser Stille. Gott ist da. Und der Gott, der da ist, der dich sieht, der wird dich belohnen. Dein Vater, er wird dich belohnen. Lass uns nochmal schnell zurückschauen. Was ist der Lohn für die, die Anerkennung suchen? Für die, die Bühne suchen? Ruhm und Anerkennung. Und die kommen zu über. Und gell, so Anerkennung, das ist etwas, das tut spürbar gut. Das ist etwas, das tut mir gut, wenn ich Anerkennung bekomme, wenn ich jemanden lobt dafür. Wenn jemand findet, wow, das machst du so gut. Oder wow, deine Frömmigkeit. Aber wir müssen auch immer irgendwie darum kämpfen, um die Anerkennung. Es darum, uns irgendwie darstellen, darum kämpfen. Der Lohn vom Isolieren von deinen To-Dos, vom Isolieren von deiner Agenda, vom Isolieren von den Erwartungen von anderen Menschen, das ist Ansehen und Anerkennung von Gott. Nichts Öffentliches. Nichts, was du vielleicht unmittelbar gerade sofort spürst. Nichts, was dir vielleicht gerade so gut tut wie Anerkennung von den Menschen im ersten Moment. aber etwas, das unsere Herzensbeziehung zu Gott stärkt. Unsere Beziehung mit unserem Schöpfer, mit unserem Vater, mit dem heiligen Gott. Was willst du? Was ist dein Ziel? Welche Anerkennung suchst du? Ist das nicht unsere Sehnsucht, Anerkennung zu finden? Und so oft suchen wir sie doch überall und finden sie gleich irgendwie nicht. Oder nicht so, wie wir das Gefühl haben, brauchen wir sie, die Anerkennung. Gott möchte die Sehnsucht nach Anerkennung stillen. Weil wir bei ihm anerkannt sind, angenommen sind. Er sieht uns. Und er belohnt uns in der Stille genau für das. Und ich finde das so schön, das ist nichts Äußerliches, das ist nichts, was du siehst. Und darum, glaube ich, redet eben genau Jesus über das Fasten, über das Gehen und über das Gebet genau gleich. Weil es nichts Äußerliches ist. Nichts, wo andere Menschen irgendwie sollen sehen und etwas mit denen sollen zu tun haben, sondern nur eine Herzenssache. Zwischen mir und Gott. Und Gott sieht in mein Herz. Er sieht, was dort drin abgeht. Und ich finde das unglaublich verheißungsvoll. Macht mir mega Mut und Freude. Und gleichzeitig aber macht es mir auch unsicher. Gell, Gott, der mich kennt und in mein Herz sieht, der sieht auch die dunkelste Ecke von meinem Herzen. Der, den ich vielleicht niemandem sonst zeigen und nie würde zelebrieren hier auf dieser Bühne. Der, auch der sieht Gott. Stellst du dir vielleicht die Frage, warum denn genau im Verborgenen? Die dabei waren in der Gemeindewochenende und jetzt finden, ich bin vielleicht der aktivistische Typ, mich geht das nicht im Verborgenen. Mal. Ich habe ein Zitat mitgenommen von Henry Newman. Er ist ein niederländischer Priester und Psychologe. Und er hat Folgendes geschrieben zu der Einsamkeit. Ohne Einsamkeit bleiben wir Opfer unserer Gesellschaft und verstricken uns weiterhin in den Täuschungen des falschen Ich. Also ohne Einsamkeit, ohne den Rückzug an einen Ort, wo wir ungestört sind, bleiben wir in den Täuschungen von unserer Gesellschaft. Wir leben ständig in irgendwelchen Täuschungen. Ich täusche mich ständig selber, du täuschst dich ständig selber. Und wenn wir uns nicht rausnehmen, dann leben wir weiterhin in diesen Täuschungen. Man könnte es ein bisschen einfacher sagen und sagen, was du bist, wenn du allein bist, das bist du wirklich. Nicht das, was du zelebrierst in einer Gruppe, in deiner Familie, im Miteinander, auf deiner Arbeit, sondern das, wenn du bist, wenn du allein bist. Das bist du wirklich. Und Jesus lässt uns ein, dass unser Innere und unser Äußere gleichermaßen auf Gott dürfen ausgerichtet sein. Dass unser Innere immer mehr darf zu dem, oder unser Äußere und unser Innere immer gleicher darf aussehen. Und nicht das eine anders aussehen wie das andere. Zu dem lässt uns Jesus sein. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Das ist dicke Post für alle Vielbeter. Also beim Gebet geht es nicht darum, dass wir die besten drei Predigten, die wir je gehört haben, in ein Gebet packen und gut formulieren und es noch genial tönt. Es muss nicht perfekt geformt sein, unser Gebet. Oder unsere Anliegen immer und immer wieder vor Gott ausbreiten und immer und immer und immer wieder beten. Das beeindruckt Gott nicht. Mit dem können wir Gott nicht beeindrucken. Vielleicht andere Menschen, aber Gott können wir nicht beeindrucken. Schweigen vor Gott, sagt der Henry Newman, ist eine Voraussetzung, um mit Gott eins zu werden. Warum? Weil wenn wir ruhig sind, wenn wir uns isolieren und schwiegen, werden wir konfrontiert mit allen unseren Gedanken, unseren Wünschen, unseren Sehnsüchten, die zwischen uns und Gott stehen. Und erst wenn wir mit denen konfrontiert werden, können wir die auch anschauen, anpacken, was zwischen uns und Gott steht. Also Schweigen vor Gott ist eine geistliche Disziplin. Nicht nur das Beten und nicht nur das Bibellesen, sondern auch Schweigen vor Gott. Es ist eine geistliche Disziplin, um eins werden mit Gott. Ich möchte dir ein Beispiel machen. Das ist auch vom Henry Newman. Und zwar gehe ich gerne in Dampfbäder. Ich weiss, es gibt sehr viele Leute, die das lieben, das Dampfbad. Das ist nicht allen angenehm, aber es hat so eine reinigende Wirkung. So die Schleimhäute werden gereinigt und es ist so wunderschön in diesem Dampfbad. Es gibt einen Moment, der gar nicht schön ist. Das ist der Moment, wenn die Türen aufgeht im Dampfbad. Also, Schweigen vor Gott ist wie so ein Dampfbad. Und jedes Mal, wenn du das Maul aufmachst, ist das wie wenn die Türen aufgeht. Also überleg dir gut, wie lange die Türen offen sein sollen. Jesus illustriert das an einem anderen Beispiel. Und zwar von einem Pharisäer, das ist einer wie ich, der hat gelehrt, der hat die Bibel probiert auszulegen, zu verstehen und den Leuten weiterzugeben. Und einem Zöllner. Und die zwei sind zusammen in die Synagoge gegangen. Und der Pharisäer, der steht ane mit geschwellter Brust, schaut zu dem Altar und findet: Danke Gott, dass ich nicht bin wie der Zöllner da neben mir. Danke Gott, dass ich faste, oder du siehst, wie gut, dass ich faste und vor allem meinen Zehnten gebe. Und er zelebriert sich förmlich selber. Und hinten dran steht der Zöllner. Der Zöllner getraut sich nicht, um das Heiligtum anzuschauen. Senkt seinen Kopf auf den Boden, schlägt mit der Faust auf seine Brust und sagt: Herr, vergib mir. Jesus sagt seinen Jüngern, dass der Pharisäer nicht gerechtfertigt ist vor Gott. Der Zöllner aber schon. Das Gebet durchdrängt von Demut, ohne viel Wort, von Zerbrochenheit, Kapitulation, stellt den Zöllner wieder in die richtige Beziehung mit Gott. Gerechtfertigt heisst nichts anderes, wie in die richtige Beziehung, in die richtige Beziehung gestellt mit Gott. Wir sind uns einig, das Gebet von dem Zöllner, das wird keinen Bibelschulpreis gewinnen. Aber Gott sieht sein Herz dahinter. Dass er es ernst meint. Und es lange das einfache Gebet von dieser Zerbrochenheit, von dieser Demut, von dieser Kapitulation, um wieder in die richtige Beziehung mit Gott gestellt zu werden. Jetzt fragst du dich vielleicht, wann kommt er endlich zu dem Punkt, wo er uns sagt, wieso beten, wenn Gott denn doch schon alles weiß? Ich weiß, bis jetzt habe ich noch nicht darüber geredet, aber es hat einiges gegeben, was wir bis jetzt haben müssen klären, wenn es um das Thema Gebet geht und wo Jesus uns wie dort anführt, dass wir unweigerlich die Frage stellen müssen. Jesus beantwortet die Fragen der Jünger oft nicht ganz so direkt. Ganz oft lässt er den Jünger wie so ein bisschen zurück mit einem Gleichnis, das er macht. Und findet: Und jetzt überleg mal selber. Jetzt überleg mal, wer bist denn du in diesem Gleichnis? Und wie könnte denn das jetzt aussehen? Bei dieser Frage, wie wir beten sollen, ist das nicht der Fall. Jesus führt uns dorthin und gibt uns eine klare Antwort. Ah, macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr darum bittet. Lass uns noch ganz kurz über den Abschnitt reden. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr darum bittet. Jetzt, also Gott hat gewusst, was du brauchst für den heutigen Morgen. An Nerven, an Geduld, dass du deine harten Kinder zum Haus ausbringst. Er weiß es. Und wenn du morgen gehst, gehst arbeiten, darfst du in dem Bewusstsein aufstehen und in dein Geschäft oder wo du auch immer hingehst. Gott weiß, was ich brauche. Für meine Mitarbeiter, die lieben und die weniger lieben. Für meinen Chef. Gott weiß, was ich brauche. Das löst bei mir wiederum eine unglaubliche Sehnsucht und eine Gelassenheit aus. Er weiß es. Ich kann ihm vertrauen. Hey, und das ist Evangelium. Das ist ein Gott, der dich kennt und wo wir ihm vertrauen können. Das ist die gute Nachricht vom Evangelium. Er ist ein Vater, der dich kennt. Und du darfst ihm vertrauen, weil er weiß, was du brauchst. Und jetzt zurück. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Das Ziel vom Betten, das Ziel des Gebets ist, unser Name, unser Reich, unser Wille aufzugeben und nicht ihn aufzuzwingen. Es geht nicht um meinen Namen. Es geht nicht um mich, mein Reich und um meinen Wille, sondern um den von Gott. Dein Name. Mein Name kann warten. Es geht nicht darum, dass der Name Lars Müller irgendwo gross wird. Sonst geht es darum, dass der Name von Gott, von Jesus Christus, gross wird und verherrlicht wird. In all dem, was ich tue. Und auch in meinem Gebet. Dein Reich komme. Mein Reich erwarte. Meine Selbstverwirklichung. Von all dem, was ich noch vorhabe und was ich noch genial fände und doch so cool wäre. Ich erwarte. Weil es ums Reich von Gott geht und nicht um mein Reich. Dein Wille geschehe. Nicht das, was ich mir wünsche und erhoffe und erbete und am besten Gott noch alles immer vor ihm bringe, soll passieren. Nein, sein Wille soll geschehen. Das ist das Ziel vom Gebet. Darum beten wir. Nicht, dass das passiert, was ich gerne hätte. Ich glaube, wenn man morgen in den Alltag startet, ist es wichtig, wenn wir uns erinnern, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns jeden Morgen daran erinnern und darauf ausrichten, welches Reich möchte ich denn bauen am heutigen Tag? Bevor ich in meine ersten Meetings gehe, bevor ich meine ersten To-Dos abarbeite, bevor ich meine ersten Aufgaben erledige oder meine ersten Erziehungsversuche starte, welches Reich möchte ich denn bauen heute Morgen? Was kann passieren, wenn wir das betet und ernst nehmen? Es kann passieren, dass Anbetung in unserem Leben ganz gross wird. Es kann sein, dass Gerechtigkeit einbricht in ungerechte Situationen. Es kann sein, dass Heilung passiert, wo jetzt noch kaputt ist, in Beziehungen, in unserem Leben, in unserer Geschichte. Aber das Ganze hat einen Preis. Ich gebe meinen Namen, meinen Willen und mein Reich auf, dass der von Gott darf gross werden. Ich möchte beten und wir stehen auf dazu. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns kennst und weißt, was wir brauchen. Es braucht nicht viel Wort, aber ein aufrichtiges Herz. Und Heiliger Geist, zeig uns immer wieder, wo das unser Innere und unser Äußere nicht übereinstimmend ist. Führe uns in die Ruhe, dass wir dürfen die Beziehung mit dir stärken und es nur um dich und um unser Herz geht. Und dass in unserem Leben dein Reich, dein Willen und dein Name darf gross werden. Immer mehr. Das wünsche ich mir für mich und für uns alle. Heiliger Geist, nimm uns an der Hand und führe uns dorthin, wo wir das erleben dürfen. Amen. Wir werden jetzt noch zwei Lieder miteinander singen und das zum Ausdruck bringen.